Nun, ein weiteres Jahr ist fast vergangen. 2025 ist fast vorbei, abgeschlossen. Wenn ich auf das Jahr 2025 zurückblicke, gab es viele Dinge, die ich nicht erwartet habe. Es gab vieles, das ich nicht vorhergesehen habe. Vor einem Jahr hätte ich niemals gedacht, dass wir uns heute hier in diesem Raum treffen würden. Aber hier sind wir. Ich vermute, auch in deinem letzten Jahr sind Dinge passiert, mit denen du nicht gerechnet hast. Vielleicht waren einige dieser Dinge gut, vielleicht waren manche auch enttäuschend. Wie dem auch sei, du bist hier. Du bist im Haus des Herrn und preist Gott für alles, was er getan hat. Gott sei Dank dafür. Es ist nichts Magisches daran, dass der Kalender neue Seiten aufschlägt. Aber es ist immer ein guter Moment, innezuhalten und darüber nachzudenken, was Gott für uns im kommenden neuen Jahr bereithalten könnte. Was möchte Gott für dich im Jahr 2026? Genau darüber möchte ich heute Morgen mit euch nachdenken. Also wenn ihr eine Bibel habt, dann schlagt bitte mit mir auf zu Hesekiel 37, Vers 1. 37,1. Die Hand des Herrn war auf mir. Und er führte mich im Geist des Herrn hinaus und ließ mich mitten in der Ebene nieder. Sie war voller Gebeine. Lasst mich euch hier einen Kontext geben. Hesekiel war ein Prophet Gottes, während Israel im Exil in Babylon war. Das Buch Hesekiel, das zwischen dem 5. und 6. Jahrhundert vor Christus geschrieben wurde, ist voller Prophezeiungen. Immerhin war Hesekiel ein Prophet des Herrn. Am Anfang des Buches gibt es viele Prophezeiungen über Gottes Gerechtigkeit und Gottes Heiligkeit. Israel war im Exil, weil sie dem Herrn ungehorsam waren. Doch genau in diesem Abschnitt des Buches beginnt die Botschaft der Hoffnung zu erscheinen. Im vorherigen Kapitel, in Kapitel 36, gibt es das Versprechen eines neuen Herzens, eines neuen Geistes, einer geistlichen Wiedergeburt. Dass Gott die steinernen Herzen Israels nehmen und ihnen ein fleischernes Herz geben wird. Und so gibt Kapitel 37 eine Vision davon, wie das aussehen wird.
Vers 1 sagt, dass Hesekiel in ein Tal voller Gebeine hinabgeführt wurde.
War Hesekiel tatsächlich in einem Tal voller Gebeine?
Vielleicht, aber wahrscheinlich nicht. Das ist höchstwahrscheinlich eine Vision vom Herrn. Aber die Szene ist trotzdem eine ungewöhnliche Szene. Ich erinnere mich an das erste Mal, als ich die ganze Bibel gelesen habe. Ich war 18 Jahre alt. Und es gab vieles im Buch Hesekiel, das ich nicht verstanden habe. Also las ich einfach, um das Buch fertig zu bekommen, als ich plötzlich Vers 1 las. Ich musste ihn noch einmal lesen. Hesekiel war in einem Tal voller Gebeine. Der Herr hatte meine Aufmerksamkeit, und ich musste weiterlesen. 2, und er führte mich rings um sie herum, und siehe, es lagen sehr viele auf der Fläche des Tales, und siehe, sie waren sehr dürr. Also nimmt Gott in dieser Vision Hesekiel mit durch das Tal, und überall waren Gebeine. Es ist fast so, als hätte es eine Schlacht gegeben, und die Toten wurden auf dem Schlachtfeld zurückgelassen. Anstatt die Toten zu begraben, ließ man sie einfach im Tal zurück, damit die Vögel sie aufpicken konnten.
Und zu jener Zeit war es ein Bild der Nation Israel. Sie hatten Gott nicht gehorcht und sind anderen Götzen nachgefolgt. Gott hatte sie vorher gewarnt, dass wenn sie das tun würden, ihre Feinde über sie siegen und ihre Leichname zum Futter für die Vögel werden würden. Aber Israel hörte nicht, und schließlich wurden sie besiegt. Zuerst durch die Assyrer und dann durch die Babylonier. Gottes Warnungen wurden wahr. Als Hesekiel prophezeite, war die Nation Israel im Exil in Babylon, und alles schien hoffnungslos, genauso wie dieses Tal voller dürrer Gebeine. Es war eine trostlose Szene. Trockene Gebeine mitten in einem Tal, ohne Leben, ohne Atem, ohne Bewegung, ohne Lebendigkeit, nichts. Nur tote, trockene Gebeine. Es ist eine Vision eines Lebens ohne Gott. Es ist eine Vision davon, seine Seele nicht zu nähren. Es ist eine Vision eines Lebens getrennt von Jesus Christus. Dies war der Zustand Israels zu jener Zeit.
Geistlich ausgetrocknet. Und er sprach zu mir, Menschensohn, können diese Gebeine leben?
Gott spricht zu Hesekiel und fragt ihn, ob die Gebeine leben können. Gott fragt Hesekiel, was er denkt, was geschehen könnte.
Nun, Hesekiel ist nicht einfach ein gewöhnlicher Gläubiger. Er ist ein Prophet, richtig?
Sein ganzer Dienst besteht darin, im Namen des Herrn zu sprechen. Sein ganzer Dienst besteht darin, darüber zu sprechen, was Gott tun wird. Wie würden wir erwarten, dass ein Prophet auf diese Frage antwortet?
Wir erwarten, dass ein Prophet was tut?
Prophezeien.
Ja, Herr, du kannst es tun. Ja, Herr, du bist allmächtig. Ja, Herr, du wirst es tun.
Wir erwarten Zuversicht vom Propheten.
Wir erwarten Gewissheit vom Propheten. Wir erwarten eine Prophezeiung vom Propheten.
Aber was sagt der Prophet?
Und ich antwortete, Herr, Herr, du weißt es. Gott fragt Hesekiel, was er denkt, und Hesekiel sagt, Herr, du weißt es.
Was ist das für eine Antwort von einem Propheten?
Wo ist die Zuversicht? Wo ist das Feuer? Wo ist die Kraft? Wo ist die Prophezeiung?
Die Worte, die aus Hesekiels Mund kamen, waren Weisheit. Es war Wahrheit. Es war solide Theologie.
Hesekiel sagte nicht, ich weiß es. Er sagte, Herr, du weißt es.
Es besteht kein Zweifel daran, dass Gott kann. Es besteht kein Zweifel daran, dass Gott fähig ist.
Es besteht kein Zweifel daran, dass Gott die Macht hat. Nichts ist unmöglich bei Gott.
Es gibt nichts, was unser Gott nicht tun kann.
Amen.
Aber nur weil Gott kann, heißt das, dass er es immer tun wird?
Oder heißt es,
dass er es zu unserer Zeit tun wird?
Wir dürfen niemals daran zweifeln, dass Gott es tun kann. Wir dürfen niemals daran zweifeln, dass Gott fähig ist.
Wir müssen im Glauben daran beten.
Wir bitten, wir suchen, wir klopfen an, wir hoffen und glauben daran, dass Gott fähig ist.
Aber wenn das, worauf du hoffst, nicht eintritt, oder es nicht zu deiner Zeit geschieht, oder es nicht so passiert, wie du es dir gewünscht hast, das ist der Moment, in dem du sagen solltest,
Herr, du weißt es,
Herr, du hast einen Plan,
Herr, deine Wege sind höher als meine Wege,
Herr, ich vertraue dir.
Erinnere dich an die Geschichte von Schadrach, Meschach und Abednego. Als sie kurz davor waren, in den Feuerofen geworfen zu werden, sagten sie zum König, unser Gott kann uns retten.
Aber selbst wenn er es nicht tut, werden wir deine Götter nicht verehren.
Gott kann immer.
Aber nur weil Gott kann, heißt das nicht, dass er es immer tun wird oder dass er es zu deiner Zeit tun wird.
Hesekiel verlässt sich nicht auf sein eigenes Wissen oder Verstehen.
Er sagt nicht, ich weiß es.
Er sagt, Herr, du weißt es.
Er vertraut dem Herrn.
Setze deinen Glauben nicht in etwas, von dem jemand behauptet, es werde geschehen.
Seit 2000 Jahren, sagen die Leute.
Jesus komme ganz bestimmt in diesem Jahr zurück. Und soweit ich weiß, ist er immer noch nicht zurückgekommen.
Sie kennen weder Tag noch Stunde.
Aber Gott weiß es.
Setze deinen Glauben nicht in etwas, von dem jemand behauptet, es werde geschehen.
Setze deinen Glauben in unseren souveränen Gott.
Er weiß es. Er ist allmächtig. Du kannst seinem Plan vertrauen. Du kannst in seiner Güte zur Ruhe kommen.
Er ist fähig, aber nur weil er kann, heißt das nicht, dass er es immer tun wird.
Seine Wege sind höher als unsere Wege.
Da sprach er zu mir, weissage über diese Gebeine und sprich zu ihnen.
Ihr verdorrten Gebeine, hört das Wort des Herrn.
So spricht Gott, der Herr, zu diesen Gebeinen.
Siehe, ich bringe Geist in euch, dass ihr lebt.
Und ich werde Sehnen auf euch legen und Fleisch über euch wachsen lassen und euch mit Haut überziehen und Geist in euch geben, dass ihr lebt und erkennt, dass ich der Herr bin.
Gott befiehlt Hesekiel, zu den Gebeinen zu weissagen.
Was für ein Auftrag!
Ich hätte gern Hesekiels Gesicht gesehen, als er diesen Auftrag von Gott bekam.
Aber Gott sagt, dass seine Worte Atem und Leben in die verdorrten Gebeine bringen werden.
Sie werden Sehnen bekommen, Fleisch gewinnen und leben.
Zurück zu Gottes Frage im Vers 3. Können diese verdorrten Gebeine leben?
Durch das Wort Gottes können sie es ganz sicher.
Es ist Gottes Wort, das diesen Gebeinen wieder Leben einhauchen wird,
und es ist Gottes Wort, das uns Leben gibt.
Der erste Schritt heraus aus geistlicher Trockenheit ist, das Wort des Herrn zu hören. Mit anderen Worten, wenn du Gottes Wort nicht regelmäßig hörst oder liest, besteht eine große Wahrscheinlichkeit, dass du dich geistlich trocken fühlst. Es ist Gottes Wort, das Leben bringt. Es ist Gottes Wort, das uns erhält. Es ist Gottes Wort, das uns leitet. Römer 10, 17 sagt, der Glaube kommt aus dem Hören, das Hören aber durch das Wort Christi. Hebräer 4, 12 sagt, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt durch bis zur Scheidung von Seele und Geist, von Gelenken und Mark. Und ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Hebräer 4 benutzt also auch diese Knochensprache, nicht wahr? Es sagt, dass Gottes Wort nicht nur unsere Seele und unseren Geist, sondern auch unsere Gelenke und das Mark durchdringt. Gottes Wort gibt verdorrten Gebeinen Leben.
Jesus sagte, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Es ist also nicht nur Nahrung, die uns am Leben erhält, sondern es sind die Worte Gottes, die unsere Seelen lebendig halten. Der Psalmist sagte, dass Gottes Wort eine Leuchte für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg ist. Jesus sagte auch, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Womit? Mit seinen Worten. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Unser allmächtiger Gott hat sich uns durch sein Wort offenbart. Durch sein Wort können wir erkennen, wer Gott ist, seine Natur und seinen Charakter. Wir können lernen, was ihm gefällt und was ihm nicht gefällt. Und wir können durch sein Wort erfahren, wer wir selbst sind. Wir können von unserem Bedürfnis nach ihm und seinen Sehnsüchten für uns lernen.
Du könntest all das hören und denken. Okay, also verbringt jeder Christ viel Zeit damit, seine Bibel zu lesen und Gottes Wort zu hören. Nun, ich denke, die meisten Christen möchten tatsächlich Gottes Wort lesen und hören. Ich glaube, das ist ihr Wunsch. Aber in der Praxis sieht es, wie ich mir vorstelle, oft anders aus, und es gibt weitaus weniger, die es tatsächlich tun. Es ist ein bisschen wie mit Sport und gesunder Ernährung. Ich glaube, die meisten Menschen wollen diese Dinge tun, aber wenn sie sich dann entscheiden müssen zwischen einem Stück Kuchen und einer Laufeinheit, greifen die meisten zur Gabel und nehmen den Kuchen. Warum ist das so? Warum haben wir das Verlangen, Zeit im Wort Gottes zu verbringen, setzen es aber nicht immer in die Tat um? Ich denke, der Grund ist, dass es viel einfacher ist, die Bibel nicht zu lesen, als sie zu lesen. Die Bibel zu lesen ist nicht so einfach, wie im Internet zu surfen. 2 Stunden auf YouTube zu verbringen ist leicht. Das schaffe ich ohne Anstrengung. Aber die Bibel zu lesen ist anders. Denn das Lesen der Bibel fordert etwas von uns.
Es erfordert deine Aufmerksamkeit. Das Wort Gottes stellt deine Denkweise in Frage. Es fordert heraus, wie du dein Leben führst. Wie im Hebräerbrief Kapitel 4 steht, ist Gottes Wort wie ein scharfes Schwert, das unser Herz durchdringt. Das Wort Gottes bewegt uns, es fordert uns heraus und hilft uns zu wachsen. Die Bibel regelmäßig zu lesen erfordert Disziplin. Daher stammt auch das Wort Jünger. Disziplin bedeutet in der Praxis, die Schritte zu gehen, um der Mensch zu werden, der du sein möchtest. Es gibt viele Dinge, die uns ablenken. Es fällt mir viel leichter, zum Handy zu greifen, als zum Wort Gottes. Aber göttliche Disziplin bedeutet, das Schwierige zu tun, statt das Einfache, weil wir die geistlichen Vorteile kennen. In unserer lauten und geschäftigen Welt müssen wir um stille Zeit mit Gott und seinem Wort kämpfen. Es wird Ablenkungen geben, es wird Lärm geben. Aber wenn wir wollen, dass tote Knochen lebendig werden, müssen wir kämpfen. Wir müssen widerstehen. Lass mich dir ein paar praktische Tipps geben. 1. Hab einen Plan.
Wenn du keinen Plan hast, die Bibel zu lesen, wird es wahrscheinlich nicht passieren. Ich glaube nicht, dass jemals jemand aus Versehen die ganze Bibel gelesen hat. Also mach einen Plan. Wähle eine bestimmte Tageszeit, um die Bibel zu lesen, und plane in dieser Zeit nichts anderes. verpflichte dich dazu. Ich werde einen Plan im WhatsApp-Kanal der Gemeinde teilen, um das ganze Neue Testament in 100 Tagen zu lesen. Würdest du mitmachen?
Wenn du aus dem Rhythmus kommst, ist das okay. Steig einfach wieder ein. Aber mach einen Plan und halte dich daran.
2. Lies eine gedruckte Bibel. Ja, wir alle haben die Bibel auf unseren Handys. Aber auf unseren Handys gibt es auch viele Ablenkungen. Lies eine gedruckte Bibel, die mit Seiten. Lass es sich anders anfühlen als das Scrollen durch dein Handy.
1. Wenn du keine gedruckte Bibel besitzt, geh ins Gemeindebüro und nimm dir kostenlos eine mit. Und leg diese Bibel an einen Ort, wo du sie sehen kannst, und lass sie offen liegen. So ist sie für dich bereit, anstatt irgendwo im Rucksack versteckt zu sein.
2. Höre dir die Bibel an. Manchmal gehe ich gerne spazieren und höre dabei Gottes Wort. Lies sie, höre sie dir an, das spielt keine Rolle. Hauptsache, du bringst sie in deinen Kopf und dein Herz.
3. Lass Gottes Stimme die erste Stimme sein, die du am Tag hörst. Was tun die meisten von uns als erstes, wenn sie aufwachen?
Wir schauen auf unser Handy, ob uns jemand geschrieben hat. Wir checken die neuesten Nachrichten, wir schauen nach, wer das Spiel gewonnen hat.
Diese Dinge sind in Ordnung, aber sie können warten. Bevor du irgendetwas anderes liest, lies Gottes Wort.
1. Ich erinnere mich, vor ein paar Monaten bin ich aufgewacht und habe erfahren, dass mein Lieblingsspieler von meinem Lieblingsteam getradet wurde. Das war das Erste, was ich an diesem Tag gelesen habe.
Glaubst du, es war danach leicht, die Bibel zu lesen und mich darauf zu konzentrieren?
Nein. Ich war immer noch verärgert über den Trade.
2. Beginne deinen Tag mit dem Wort Gottes. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes.
Glaub mir, diese Nachrichten, die Meldungen, die Spielstände, sie sind immer noch da, wenn du fertig bist.
4. Schluck es nicht einfach herunter, sondern kaue darauf herunter.
Gottes Wort ist wie geistliche Nahrung für unsere Seele.
Lies es also nicht nur, um einen Haken auf deiner To-Do-Liste zu setzen. Kaue darauf herum. Was ich damit meine ist, versuche eine Möglichkeit zu finden, über das, was du an diesem Tag liest, nachzudenken und zu meditieren. Das kann bedeuten, dass du einen Vers unterstreichst oder markierst, den Gott dir an diesem Tag besonders aufs Herz legt.
Es kann bedeuten, ein Gebet aufzuschreiben oder zu schreiben und darüber nachzudenken, was dieser Vers für dein Leben bedeuten könnte.
Wichtig ist, schluck Gottes Wort nicht einfach herunter, sondern nimm dir Zeit, darüber nachzudenken, zu reflektieren und es zu verinnerlichen. In Hesekiel sagt Gott, dass seine Worte Atem und Leben in die verdorrten Knochen bringen werden. Und das ist dasselbe Rezept für unsere Seelen. Es beginnt damit, vom Herrn zu hören.
7. Da weissagte ich, wie mir befohlen war. Und während ich weissagte, hörte ich ein Geräusch. Und siehe, es entstand ein Klirren, und die Gebeine rückten zueinander.
Jedes Gebein zu seinem Gebein.
8.
Und als ich schaute, siehe, da waren Sehnen auf ihnen, und Fleisch wuchs darauf, und Haut bedeckte sie oben. Aber es war noch kein Odem in ihnen. Hesekiel gehorcht dem Herrn. Er spricht die Worte, die Gott ihm befohlen hat. Er weissagt über die verdorrten Gebeine.
Und tatsächlich,
die Gebeine beginnen sich zu verbinden. Es gab ein Geräusch, ein Klirren, als sich die Knochen miteinander verbanden. Die Sehnen kamen, Haut und Fleisch begannen zu erscheinen. Es geschieht genau so, wie Gott gesagt hat. Aber, wie es in Vers 8 heißt, es gibt noch keinen Odem.
9.
Da sprach er zu mir, weissage dem Odem, weissage Menschensohn, und sprich zum Odem, so spricht Gott der Herr. Komm, Odem, von den vier Winden, und hauche diese Erschlagenen an, dass sie lebendig werden.
10.
Da weissagte ich, wie er mir befohlen hatte, da kam der Odem in sie, und sie wurden lebendig und stellten sich auf ihre Füße, ein überaus großes Heer.
Genauso wie zuvor befiehlt Gott Hesekiel zu weissagen. Er soll den Körpern Odem einhauchen. Ein Autor sagt, im Hebräischen kann das Wort Ruah, Wind, Atem, Geist oder Geist Gottes bedeuten. Jesus verwendete dieses Wort, als er mit Nikodemus über das Wehen des Windes und die neue Geburt durch den Geist sprach. Auch bei der Schöpfung war Adam körperlich vollkommen, aber er hatte kein Leben, bis der Odem Gottes in ihn kam.
Wiederum gehorcht Hesekiel dem Herrn. Er weissagt, und der Odem kommt in ihre Körper, und das Volk stellt sich auf seine Füße und erscheint als ein großes Heer. Der erste Teil der Vision war niederschmetternd,
ein Tal voller trockener, lebloser und hoffnungsloser Knochen. Aber der zweite Teil der Vision ist das, was ich mir für dein Leben im Jahr 2026 wünsche. Sie hören nicht nur das Wort Gottes, sondern sie werden durch den Geist Gottes zum Handeln bewegt. Sie sind nicht nur Hörer des Wortes, sondern auch Täter des Wortes. Sie liegen nicht am Boden, sie sitzen auch nicht tatenlos da, unvorbereitet. Nein, sie stehen auf. Sie sind viele. Und sie sind bereit.
Sie sind wachsam. Ihre Augen sind offen. Sie wandeln im Geist Gottes. Lebendig, atmend, stehend. Ihre Seelen brennen, weil sie das Wort des Herrn hören.
Und sie sind bereit, sich zu bewegen, wohin immer der Heilige Geist sie führen will.
Normalerweise machen wir um diese Jahreszeit eine Liste mit allem, was wir tun wollen. 1. Ich möchte mehr Sport treiben. 2. Ich möchte gesünder essen.
Ich möchte mehr Geld sparen. 3. Ich möchte einen anderen Job bekommen.
Ich möchte weniger Zeit in sozialen Medien verbringen. Und all diese Dinge sind in Ordnung. Das sind gute Ziele. Aber wenn das neue Jahr kommt, möchte ich dich herausfordern. Anstatt über all die Dinge nachzudenken, die du im Jahr 2026 tun willst, möchte ich dich herausfordern, darüber nachzudenken, wer du im Jahr 2026 sein willst. Wer möchtest du im kommenden Jahr werden? In welchen Bereichen deines Lebens musst du wachsen? Was sind die Dinge, die dich gerade jetzt zurückhalten?
Vielleicht fühlt es sich für dich im Hinblick auf das Jahr 2025 so an, als wärst du im Tal der verdorrten Knochen. Vielleicht war das letzte Jahr für dich geistlich sehr trocken und du fragst dich, wie soll das nächste Jahr irgendwie anders werden? Vielleicht fühlst du dich wie in Vers 11. 11, und er sprach zu mir, Menschensohn, diese Knochen sind das ganze Haus Israel. Siehe, sie sagen, unsere Knochen sind verdorrt und unsere Hoffnung ist verloren. Wir sind völlig abgeschnitten. Gott erklärt Hesekiel die Vision. Die Knochen stellten Israel im Exil in Babylon dar. Sie fühlten sich hoffnungslos. Sie fühlten sich wie tot. Sie fühlten sich abgeschnitten. Aber Gott lässt sie nicht an diesem Ort. Gott lässt sie nicht ohne Hoffnung. Letzte Verse.
12. Und weissage und sprich zu ihnen.
So spricht Gott der Herr. Siehe, ich öffne eure Gräber und lasse euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufkommen. Und ich bringe euch in das Land Israel.
13. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr bin.
Wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufkommen lasse.
14. Und ich werde meinen Geist in euch geben, und ihr sollt leben, und ich werde euch in euer Land setzen. Dann sollt ihr erkennen, dass ich der Herr bin, ich habe es gesprochen und werde es tun, spricht der Herr. Gott sagt, oh, ihr fühlt euch tot? Dann werde ich euch wieder lebendig machen. Ich werde euch aus den Gräbern auferstehen lassen. Ich werde euch zurückbringen in das Land, das ich euch gegeben habe. Ich werde meinen Geist in euch legen und ihr sollt leben. Ich habe es gesprochen und werde es tun. Auch wenn sich Israel von Gott abgeschnitten fühlte, waren sie doch immer noch sein Volk. Auch wenn sie ungehorsam waren, sorgte er sich immer noch um sie.
Du schaust vielleicht auf das letzte Jahr zurück und denkst, nun, wie soll dieses Jahr irgendwie anders werden?
Vielleicht schaust du auf das vergangene Jahr und fühlst dich hoffnungslos. Vielleicht schaust du auf deine Situation und fragst dich, kann Gott wirklich etwas tun, um dich aus diesem geistlich trockenen Zustand herauszuholen? Und die Antwort, die wir hier lesen, ist, ja, Gott ist fähig, Gott kann es tun. Durch Gottes Wort und durch Gottes Geist ist im Jahr 2026 alles möglich. Er verwandelt Knochen in Armeen. Er verwandelt Gräber in Gärten.
Er gibt Schönheit für Asche. Bevor wir Jesus kannten, waren wir genauso wie dieses Tal der verdorrten Knochen.
Epheser 2 benutzt die gleiche Sprache. Dort heißt es, dass wir tot waren in unseren Übertretungen. Geistlich waren wir tot. Wir waren leblos. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat uns wegen seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch als wir tot waren in unseren Übertretungen, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade sind wir durch den Glauben gerettet.
Und als Gläubige haben wir den Heiligen Geist empfangen, der uns führt, uns leitet und uns zeigt, wohin wir gehen sollen.
Epheser 2,10 sagt, wir sind Gottes Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir darin wandeln sollen. Ich weiß nicht, was du alles im Jahr 2026 tun wirst. Ich weiß nicht, was für dich in der Schule oder bei der Arbeit passieren wird. Ich weiß nicht, was in deiner Familie geschehen wird. Ich weiß nicht, an welche Orte du im Jahr 2026 gehen wirst. Ich weiß nicht, was geschehen wird.
Gott weiß es. Aber ich weiß, dass Gott gute Werke für dich vorbereitet hat, die du im Jahr 2026 tun sollst. Ich weiß, dass er möchte, dass du ihm vertraust, egal was in deinem Leben geschieht. Ich weiß, dass er möchte, dass du Zeit mit ihm verbringst, in seinem Wort und im Gebet. Ich weiß, dass er möchte, dass du sensibel für seinen Geist bist. Ich weiß, dass er möchte, dass du im Glauben und nicht im Schauen wandelst.
Wie ich bereits gesagt habe, sind die Daten auf einem Kalender willkürlich. Es gibt nichts Magisches am 1. Januar. Die Veränderungen, die du am 1. Januar vornehmen kannst, könntest du genauso gut am 28. August machen. Die Daten spielen keine Rolle. Was zählt, sind deine Absichten. Und wenn du den Kalender brauchst, damit er den 1. Januar anzeigt, um darüber nachzudenken, dann ist das in Ordnung. Ich möchte dich nur daran erinnern, dass der Herr im Jahr 2026 bei dir ist. Der Herr ist für dich im Jahr 2026. Er ist nicht gegen dich. Er hat dich nicht abgeschnitten. Jede Prüfung, jeder Test bereitet dich auf das vor, was als nächstes kommt. Er ist gut und er tut Gutes. Er wirkt alles in deinem Leben zum Guten. Also steh in diesem Jahr auf. Du bist nicht tot, du bist lebendig. Höre in diesem Jahr das Wort des Herrn. Höre in diesem Jahr die Stimme des Geistes. Sei der Mann oder die Frau, die Gott sich von dir wünscht. Geh und tue die guten Werke, die Gott für dieses Jahr für dich vorbereitet hat. Lass diese Knochen leben. Amen. Das Ende der Predigt.